NDR Info. Themen des Tages.
Der Iran am wöchentlichen Feiertag, leere Straßen oder volle Plätze und Grönland kehrt mit der angelaufenen internationalen Erkundungsmission erst einmal wieder Ruhe auf der Insel ein. Die grüne Woche in Berlin zwischen Genuss und Protest. Eine Kollision der Hafenbahn mit einem Linienbus in Hamburg. Die NDR-Info-Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Die Proteste im Iran sind von den Sicherheitskräften weitgehend niedergeschlagen worden. Zu dieser Einschätzung kommen Augenzeugen in Teheran, aber auch Menschenrechtsgruppen, die Informationen aus dem Iran abgleichen und die Entwicklung seit Tagen verfolgen. Was die US-Regierung vorhat, bleibt unklar. Offenbar haben Verbündete in der Region wie Saudi-Arabien und Katar intensiv mit Washington verhandelt, um einen US-Angriff mit Blick auf dessen Folgen zu verhindern. Am Nachmittag habe ich mit Lissy Kaufmann im ARD-Studio Istanbul gesprochen. Wie verläuft dieser Freitag? Gibt es noch mal ein Anschwellen von Protesten, weil das einfach auch der Tag für öffentliche Versammlungen ist, der Freitag, und man sich vielleicht risikoärmer zeigen und spontan verbünden kann? Oder hat das Regime die Oberhand und die Geistlichen ziehen in ihren Ansprachen beim Freitagsgebet über die Demonstrierenden her?
Also man kann schon sagen, dass im Moment alles danach aussieht, dass das Regime die Oberhand hat. Was wir hören von Augenzeugen ist, dass Angehörige der Revolutionsgarde mittlerweile auch am Abend durch die Straßen patrouillieren, auch um Angst zu verbreiten. Diese Menschen sind dann vermummt, sie sind bewaffnet. Man hört auch gleichzeitig Drohnenüberflüge, und das sind eben klare Anzeichen dafür, dass man den Menschen weiter Angst machen will, dass da eine Drohkulisse aufgebaut wird. In Teheran selbst haben wir jetzt gehört, dass es in der vergangenen Nacht vorsichtige Proteste gab. Das heißt, die Menschen standen am Fenster und haben von dort aus "Tod dem Diktator" gerufen. Also diese Versuche gibt es, aber wie gesagt, sehr kurz und sehr vorsichtig, weil die Menschen eben Angst haben nach allem, was sie erlebt haben bei den Protesten der vergangenen Wochen.
Wie steht es um die Kommunikation im Iran und auch von außen mit dem Iran? Wer kann wen erreichen? Wie kann man sich von außen und innerhalb des Landes über das Geschehen informieren? Kann das Regime die Iraner ewig verstummen lassen und sie vereinzeln?
Also es ist unklar, wie lange das noch anhält, aber das Internet ist weiter blockiert seit jetzt knapp über einer Woche. Und die Organisation NetBlocks, das ist eine Organisation, die das Internet weltweit überwacht, beobachtet, schaut, was geht, was nicht geht. Und diese Organisation sagt, so eine Sperre hat es im Iran, also über so eine lange Zeit, noch gar nie gegeben. Also die längste Sperre war 2019 nach den Protesten. Es waren ungefähr 4 Tage, aber jetzt eben seit über einer Woche. Die Menschen können damit sehr schlecht untereinander kommunizieren, können sich wenig austauschen, können also auch keine Proteste organisieren. Nach draußen telefonieren ist mittlerweile möglich, nicht in den Iran rein, aber aus dem Iran raus. Und ansonsten gibt es eben noch die Möglichkeit, über das Satelliteninternet mit der Außenwelt zu kommunizieren, über Starlink. Das ist allerdings nicht erlaubt, damit auch sehr gefährlich, und man braucht das Equipment dafür.
Die USA schicken einen Flugzeugträger. Das kann eine Vorbereitung sein, das kann aber auch reine Symbolik sein. Sieht sich das Regime auf der sicheren Seite, wenn man sich jetzt eine Zeit lang weniger brutal gibt, bis Trumps Ansagen wieder vergessen sind und er sich einem anderen Thema zuwendet?
Also den Eindruck kann man im Moment eigentlich nicht haben, wenn man beobachtet, wie sich das Regime verhält. Zuletzt wurde ja vorletzte Nacht der Luftraum gesperrt. Das ist eigentlich eher ein Signal dafür, dass man wirklich im Iran vermutet hat, dass es zu einem Militärschlag der USA kommen würde. Gleichzeitig ist es auch so, dass von iranischer Seite versucht wird, zu beschwichtigen. Also wir haben den Außenminister Araghchi im amerikanischen Fernsehen gehört, der nochmal gesagt hat, also Hinrichtungen haben wir nie geplant, weder heute noch morgen noch überhaupt. Also das ist doch der klare Versuch, zu beschwichtigen und so zu tun, als ja, würde nichts passieren, um auch zu verhindern, dass es zu Anschlägen kommt. Klar ist aber auch, glaubwürdig sind diese Ansagen nicht. Mit Blick auf die Proteste der vergangenen Jahre haben wir immer wieder gesehen, dass es danach zu Hinrichtungen gekommen ist.
Lissy Kaufmann aus dem ARD-Studio Istanbul über den Iran am Tag des Freitagsgebets. Immer mehr Länder fordern ihre Bürger auf, das Land zu verlassen. Was rät Deutschland? Wie viele Deutsche sind noch im Iran? Sind sie noch erreichbar? Haben wir eigentlich eine Botschaft dort? Information von Nicole Markwald.
Nach den Massenprotesten und dem brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte rät das Auswärtige Amt von Reisen in den Iran ab. Seit Mittwoch gilt diese Reisewarnung. Die Lage in der gesamten Region bleibt volatil und sehr angespannt, heißt es auf der offiziellen Webseite. Deutsche Staatsangehörige werden aufgefordert, das Land zu verlassen. Speziell warnt das Auswärtige Amt vor der Gefahr von willkürlichen Verhaftungen. Zudem könne es jederzeit zu noch weitergehenden Einschränkungen des Flugverkehrs inklusive der Stornierung von Flügen sowie der Sperrung von Lufträumen kommen, steht in der Mitteilung des AA. Auch die deutsche Botschaft in Irans Hauptstadt Teheran kann aktuell nur eingeschränkt konsularische Hilfe vor Ort leisten. Deutsche Staatsangehörige, die im Iran leben oder sich aus anderen Gründen dort aufhalten, können sich in der Krisenvorsorgeliste Elefant registrieren. Elefant steht für elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland. So weiß die zuständige Auslandsvertretung überhaupt, wer sich im Land befindet und wie man in akuten Krisen- und Katastrophenfällen Kontakt aufnehmen kann. Im Notfall werden durch die Botschaft sogenannte Landsleutebriefe per Mail oder SMS verschickt. Sie enthalten wichtige Verhaltenstipps oder andere Informationen, wenn zum Beispiel eine Evakuierung nötig sein sollte. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass eine mittlere dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger im Iran in dieser Krisenvorsorgeliste registriert sind. Wie viele Deutsche sich tatsächlich in dem Land aufhalten, ist dennoch unklar. Denn Deutsche unterliegen im Ausland keiner Meldepflicht.
Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Was machen die 15 Angehörigen der Bundeswehr, die nun am Abend und übers Wochenende in Grönland Erkundungen starten? Stellen sie ein wichtiges Symbol dar, um die Entschlossenheit Europas zu unterstreichen, auch gegenüber der US-Regierung? Oder sind sie ein Witz, wie es der italienische Verteidigungsminister Crosetto heute bezeichnete und anders als Schweden, Norwegen und Frankreich eine Beteiligung ablehnte. Sein deutscher Kollege skizzierte die Aufgabe heute früh auf NDR Info so.
Das ist kein militärischer Auftrag, das sind keine bewaffneten Kräfte, sondern das sind Leute, die erkunden zusammen mit Kolleginnen und Kameradinnen und Kameraden aus Frankreich und anderen NATO-Staaten. Die sollen erkunden, wie sind die Bedingungen auf Grönland. Und es geht darum, diesen Raum zu sichern, weil Grönland nun mal NATO-Gebiet ist.
Boris Pistorius heute früh. SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner wunderte sich heute, warum der Auswärtige Ausschuss am Mittwoch nicht von diesem laut Pistorius ja seit Tagen verabredeten Schritt unterrichtet wurde. Die Grünen beantragten für heute im Bundestag eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Deutschlands Rolle bei der Verteidigung der internationalen Ordnung. Und die zog auch Pistorius ans Rednerpult. Uli Haug fasst zusammen.
Die Ukraine, Venezuela, der Iran und jetzt Grönland. Die internationale regelbasierte Ordnung ist massiv gefährdet und Deutschland muss eine neue Rolle noch finden. Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Wir müssen unsere eigenen Interessen stärker und klarer definieren und in unsere strategischen Partnerschaften weltweit und nicht einseitig und nur in eine Richtung investieren.
Eine Richtung, damit sind die USA gemeint. Neue Partner, das sind Indien, Indonesien oder Brasilien. Boris Pistorius will die militärische Abhängigkeit von den USA abbauen, den völligen Bruch der Europäer mit der Trump-Regierung aber nicht riskieren.
Je stärker, meine Damen und Herren, wir Europäer militärisch werden, desto wichtiger sind wir für die USA als Partner und Alliierter und nicht als Bittsteller.
Auch die grünen Außenpolitikerin Deborah Düring will nicht Bittstellerin sein. Sie kritisiert die USA unter Trump scharf für ihr Streben nach Grönland. Und der Bundesregierung wirft sie vor, nicht wahrhaben zu wollen, dass sich die internationalen Beziehungen elementar verändert haben.
Ich frage mich ein bisschen, wann die Bundesregierung begreift, dass jeder Angriff auf diese Weltordnung auch unsere Sicherheit massiv bedroht.
Deutschland und die Europäer sind von militärischen Fähigkeiten der US-Amerikaner in der NATO abhängig. Dem aktuellen ZDF-Politbarometer zufolge glauben aber 78% der Deutschen, dass die Politik des US-Präsidenten den Fortbestand des Verteidigungsbündnisses gefährdet. Und trotzdem bleibt Außenminister Wadefuhl optimistisch. Er hat wegen der anhaltenden Spannungen um Grönland seine Ansicht bekräftigt, dass die USA das dänische Autonomiegebiet nicht gewaltsam übernehmen werden.
Also ich sehe nach wie vor keinen Anhaltspunkt dafür, dass es einen derartigen Völkerrechtsbruch geben könnte. und habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass es einen gemeinsamen Dialog zwischen den USA auf der einen Seite und dem Königreich Dänemark und Grönland auf der anderen Seite über die Zukunft jetzt geben soll.
Während eine überparteiliche Delegation von US-Abgeordneten heute Dänemark und Grönland angesichts der Trump-Drohungen ihre Unterstützung zusicherte, erneuerte dessen Sondergesandter die amerikanischen Ansprüche auf die Insel. Die Lage bleibt also angespannt und widersprüchlich.
Die Grüne Woche hat geöffnet. Seit dem Vormittag wandeln erst Politiker und dann alle, die sich für die Landwirtschaft oder mindestens den Verzehr ihrer Produkte interessieren, durch die Messehallen in Berlin. Markus Laton.
Halle 18. Das erste, was man sieht, Aussteller aus den Niederlanden. Orangefarbene Stände mit Käsespezialitäten in allen Geschmacksrichtungen und Informationen zum DNA-Tracking von Fleisch, um noch genaueres über die Herkunft und Haltung der Tiere zu erfahren. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU ist hierher gekommen, um ein Grußwort zu sprechen.
A very nice green week and we see us here in einer unglaublich tollen Halle, but we see us in Brussels. Thank you.
Insgesamt 1600 Aussteller aus der ganzen Welt und dem gesamten Bundesgebiet sind angereist, um ihre Agrar- und Ernährungsprodukte zu zeigen. Aber auch echte Tiere. Die Tierhalle war im vergangenen Jahr wegen der Maul- und Klauenseuche geschlossen. Dieses Mal sind anstatt Attrappen wieder diverse Rassen zu bestaunen, darunter Pferde, Schafe und Rinder. Das Publikum voller Vorfreude und oft schon Grüne Woche erfahren.
Wir sind jedes Jahr hier und für uns ist es so ein Mutter-Tochter-Ding, einfach mal neue Sachen auszuprobieren.
Als ich Kind war, gab es hier irgendwie gefühlt alles umsonst. Das ist natürlich schon lange nicht mehr so. Ja, aber es ist trotzdem schön.
Wir waren letztes Jahr da, hatten einen Strandkorb gesehen und der gefiel uns. Und nun wollen wir dieses Jahr noch mal gucken und überlegen, ob wir uns den bestellen. Das ist der Grund dafür.
Tatsächlich verteilen viele Produzenten immer noch kostenlose Probierhäppchen, aber an den meisten Imbissständen muss man zahlen. Und die Frau, die sich einen Strandkorb kaufen will, demonstriert noch etwas anderes. Es geht hier nicht nur um Landwirtschaft, sondern auch um Tourismus. Partnerbundesland der Grünen Woche 2026 ist Mecklenburg-Vorpommern. Bei Hannes Behrens, Bäckermeister in achter Generation aus Plau am See, gibt es besondere Brote mit ungewohnten Geschmacksrichtungen wie Glühwein. Soll das die Zukunft für sein Handwerk sein?
Na, das Glühweinbrot an sich passiert wahrscheinlich nicht, aber diese Kreativität, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, was das Bäckerhandwerk braucht, um am Markt zu bestehen, ja. Ne, dass man wirklich sich alternative Rohstoffe raussucht, Kombinationen sich überlegt und auch mal Partner sucht, die vielleicht nicht ganz so typisch wären für eine Backstube.
Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus betrachtet die Landwirtschaft als ein Zukunftsfeld, in dem künstliche Intelligenz und andere Technologien verstärkt zum Einsatz kommen. Und als einen Teil der kritischen Infrastruktur.
Lebensmittel ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Die Landwirtschaft, die Lebensmittelwirtschaft ist systemrelevant und die Sicherung der Nahrungsmittelproduktion ist ein hohes Gut. Das steht wie die Verteidigung oder die Versorgung mit Energie.
Trotz Unterbrechungen in der Corona-Zeit und während des Zweiten Weltkriegs, die Grüne Woche ist eine feste Größe für Berlin. Seit 100 Jahren stellt sie eine der wichtigsten Agrarmessen der Welt dar. Im Jubiläumsjahr erwartet die Messe Berlin knapp 320.000 Gäste.
Unsere Reporterin Katharina Seiler hat sich heute in der Niedersachsenhalle umgehört und umgesehen, wo sich Hersteller und Bauernverbände, Dorfgemeinschaften und Start-ups präsentieren und um die Gäste kümmern. Und wo man vom Lüneburger bis zum Bioland Weißwein aus dem Landkreis Uelzen verköstigt wird.
Wie ein Dorfplatz ist die Niedersachsenhalle gestaltet. In der Mitte die Bühne und ein Café, die von einem ovalförmigen Gang umrundet werden, der durch die niedersächsischen Regionen führt. Vom Alten Land, der Elbe-Wendland-Region, der Lüneburger Heide, Südostniedersachsen über das Weserbergland bis zum Oldenburger Münsterland. Kerstin Hinz vom Biolandverband Niedersachsen-Bremen ist von dem neuen Hallenkonzept begeistert.
Das äußert sich darin, dass hier sehr viele Blumen sind, sehr viele Pflanzen mit hineingekommen sind, dass es ein offenes Hallenkonzept ist und dass in der Halle im oberen Teil ganz viele Bilder aus Niedersachsen sind, großformatige Bilder und einfach die Wärme des Bundeslandes Niedersachsen sich hier niederschlägt.
Hilke Ehlers vom Förderverein Obst aus dem Alten Land gefällt das neue Konzept auch gut. Sie hofft, dass die Besucher auch dieses Jahr an ihrem Stand stehen bleiben und zu den Äpfeln greifen.
Letztes Jahr ging es sehr gut weg. Wir sind gespannt. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr auch wieder so ist. Weil es einfach, das wissen die Kunden auch, sagen sie auch, zu schätzen, knackfrische Ware ist, die sie leider so im Handel oft nicht erleben.
Der Hof Behn aus Ostniedersachsen ist das dritte Mal auf der Grünwoche. Der Familienbetrieb stellt unter anderem Speiseöle, Honig und Backmischung her. Alles aus eigener Produktion. Die Messe sei immer ein Riesenaufwand, sagt Co-Chefin Anja Behn. Aber es lohne sich.
Wir haben Mittwoch schon aufgebaut den ganzen Tag, gestern alles eingeräumt. Aber es bringt wirklich was. Also nach jeder grünen Woche haben wir mindestens 3 bis 5 neue Hofläden, die bei uns einkaufen. Wir haben hier die Kontakte zu Edeka und Rewe geknüpft, um da gelistet zu werden. Also das bringt für uns schon was.
Und das sieht auch Ernst Lütje mit seinem Familienbetrieb im Landkreis Gifhorn so. Zusammen mit der Familie Gauss hat er einen Ackerbaubetrieb und baut Kartoffeln an, aus denen die beiden Betriebe zum Beispiel unterschiedliche Sorten von Chips herstellen. Für ihn wichtig, Kontakte knüpfen und sich austauschen. Im vergangenen Jahr ging es viel um die Proteste gegen den Wegfall der Agrardieselsubventionen. Das habe die Politik mittlerweile zurückgenommen, sagt Lütje.
Ja, es sind einige Verbesserungen, konnten wir schon merken. Ein Thema ist natürlich immer wieder die Bürokratie, Abbau der Bürokratie. Und wir hoffen, dass es nicht nur bei Versprechungen bleibt, sondern dass auch tatsächlich was umgesetzt wird.
Landwirtin Ann-Kathrin Mollner aus Rennau wäre froh, wenn die Agrarpolitik etwas verlässlicher wäre. Sie kommt von einem Hof, der sowohl Ackerbau betreibt, als auch Biogas erzeugt und Milchkühe hält.
Wenn man in einem Beruf lebt, in dem man in Generationen denken muss und Planungen treffen muss, braucht man halt gewisse Sicherheiten. Und wenn wir alle 4 Jahre alles umschmeißen und sagen, oh nee, wir gehen jetzt einen komplett neuen Kurs, ist das schwierig für uns in der Praxis umzusetzen.
Sie ist für die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen auf der Grünen Woche. Und sie wird versuchen, den Besuchern unter anderem genau diese Probleme zu erklären.
Katharina Seiler aus der Niedersachsenhalle bei der Grünen Woche in Berlin. Dort also viele strahlende Gesichter, aber sonst so durchs Agrarjahr sieht man mehr Sorgenfalten. Und die letzten Trecker-Demos gegen Freihandel sind auch erst ein paar Tage her. Wie steht es um die Branche und welche Herausforderungen werden 2026 prägen? Darüber habe ich mit Martin Schulz gesprochen. Der Schweinehalter aus dem Wendland ist Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Die Regierungen wechseln, die Minister wechseln, die Politik ändert sich. Nach Julia Klöckner kam der grüne Cem Özdemir. Jetzt sitzt mit dem gelernten Metzgermeister Alois Reiner ein klassischer CSU-Mann im Ministerium. Was ist aus Sicht der ABL die Bilanz seines ersten Jahres? Was hat er bewirkt und ist es eine reine Schadensbilanz?
Ja, wir sind natürlich mega enttäuscht von ihm. Wir haben Konzepte erarbeitet, wie man die Tierhaltung in Deutschland zukunftsfähig machen kann, wie man die Tierhaltung umbauen kann. Da hat Cem Özdemir die ersten Flöcke eingeschlagen, hat ein Bundesprogramm Umbau der Tierhaltung mit erstmal viel zu wenig Geld ausgestattet, aber der Anfang war gemacht. Minister Reiner hat die bestehenden Verträge, die die Betriebe gemacht haben, oder die bestehenden Förderbescheide, die die Betriebe haben, gekündigt und hat gesagt, das ist ein Placebo-Programm und er will das nicht. Da hat er viele Betriebe richtig vor den Kopf gestoßen und viele Betriebe, die umbauen müssen und darauf gehofft haben, dass sie Förderung kriegen, stehen jetzt mit leeren Händen da.
Wir haben die Agrarindustrie satt. Das ist das Motto der Demo morgen entlang der Grünen Woche. Und die Forderungen gehen an die Bundesregierung. Was will die Arbeitsgemeinschaft und was trennt Agrarindustrie und bäuerliche Landwirtschaft und macht sie zu politischen Gegnern?
Na, uns geht es in erster Linie darum, es ist ja in den letzten 15 Jahren seitdem, oder ja, 15 Jahren seitdem es die Wir haben es satt Demo gibt, ist ja nicht so, dass nichts passiert ist politisch. Und wir haben in der Borchardt-Kommission ein Konzept erarbeitet und es gab auch die Zukunftskommission Landwirtschaft, in der die unterschiedlichsten Vertreter aus Landwirtschaftsverbänden, Umweltverbänden, Verbraucherschützer zusammengearbeitet haben und in einem Konzept gearbeitet haben, wie man die Landwirtschaft gesellschaftlich akzeptabel und zukunftsfähig macht. Und unsere Forderung ist, dass dieses Konzept, was im Konsens beschlossen worden ist, nicht in der Schublade verschwindet, sondern dass daran gearbeitet wird.
Die Demo ist breit. bunt aufgestellt, von Slow Food über die Grünen, den antikapitalistischen LandarbeiterInnenblock bis zu Tierschützern oder einer Umweltgruppe, die mit Ortsschildern mit Nitratwerten drauf demonstriert. Ist das ein Kaleidoskop der vielfältigen und wirklich komplizierten Agrarwelt 2026? Und was erwarten Sie dann vom Verbraucher, von der Kundin? Muss man diese Hintergründe alle verstehen? Wem soll man vertrauen? Wie kann man auch beim Einkaufen Haltung zeigen?
Also die Kundin, der Kunde kann natürlich mit dem Einkaufsverhalten was ändern, wenn man regionale Produkte kauft, wenn man Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft kauft, wenn man Produkte kauft, wo nachweislich Tiere besser gehalten werden, dann kann die Kundin und der Kunde schon was verändern. Aber das alleine wird nicht reichen. Wir brauchen da politische Unterstützung, wenn wir das in größeren Stil verändern wollen. Das haben die letzten Jahrzehnte gezeigt. Das ist ja nicht so, dass Agrarpolitik erst jetzt die letzten 15 Jahre ein Thema war. Das war vorher auch schon ein Thema und es gab vorher auch Probleme. Und diese Probleme kriegen wir nur gelöst, wenn wir politisch die richtigen Weichen stellen.
Viele Weichen werden aber gar nicht in Berlin, sondern in Brüssel gestellt, auch mit der großen Agrarreform, die ansteht oder auch nicht ansteht. Ist die EU-Kommission aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ein Partner? Also mal verschärft sie ja beim Thema Düngen etwa die Vorgaben, da stecken Zumutungen drin, aber eben auch Naturschutz. Mal fördert sie wieder den Freihandel und Bauern sagen, das müssen wir dann ausbaden. Erkennen Sie eine klare Linie in der EU-Agrarpolitik, einen guten Kurs?
Na, ich war die letzten Jahre mit dem Green Deal, der auf EU-Ebene beschlossen worden ist und in den Ländern umgesetzt werden soll. Das entspricht schon weitestgehend meinen Vorstellungen. Mhm. Allerdings wird dieser Green Deal nach und nach aufgeweicht und EU-Agrarkommissar Hansen ist, aus meiner Sicht hat er positive Ansätze, was die soziale Frage angeht, dass er sagt, so Großbetriebe brauchen längst nicht so Beförderung wie kleinere Betriebe, weil sie einfach Strukturvorteile haben. Auf der anderen Seite diskutiert er darüber, die Gelder für Agrarumweltprogramme zu reduzieren und lieber wieder die pauschalen Hektarprämien zu erhöhen. Das geht natürlich aus unserer Sicht in die falsche Richtung. Wir brauchen eigentlich, und das fordern wir ja auch schon seit Jahren, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Ansonsten ist es irgendwann schwierig, diese Gelder aus Brüssel noch zu rechtfertigen.
Martin Schulz, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Einen schweren Unfall gab es am Nachmittag im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Hier ist ein Linienbus mit der Lok einer Hafenbahn zusammengestoßen. Unser Reporter Elias Bartel schildert, was wir wissen.
Das muss schon ein dramatisches Bild hier vor Ort gewesen sein, als die ersten Einsatzkräfte eingetroffen sind. Die Menschen sollen hier teilweise schon auf der Straße gelegen haben. Insgesamt wurden 11 Menschen bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Die kamen jetzt schon ins Krankenhaus und eine Person ist bei dem Unfall sogar ums Leben gekommen. Der Busfahrer selbst wurde im Bus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr erst befreit werden. Und die Feuerwehr ist auch jetzt noch immer hier im Großeinsatz mit mehr als 40 Einsatzkräften. Die Polizei ist auch hier. Das Kriseninterventionsteam hat einiges zu tun. Die Feuerwehr steht hier überall. Die sind weiterhin im Großeinsatz mit allem, was sie so haben. Der Rettungsdienst besonders ist im Großeinsatz. Mehrere Notärzte sind hier und sogar ein Rettungshubschrauber ist eben abgehoben.
Elias Bartel aus Hamburg-Wilhelmsburg am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.